ARD Sounds.
Nach Jahrzehnten im Krieg wollen Israel und der Libanon zum ersten Mal seit 1983 wieder direkt miteinander verhandeln. Kann das klappen? Bei den Gesprächen soll es um die Aufnahme friedlicher Beziehungen beider Länder gehen. Währenddessen kämpfen Israel und die Hisbollah weiter gegeneinander. Allein seit Anfang März sind dabei tausende Menschen gestorben, sagt das libanesische Gesundheitsministerium. Wieso der Krieg zuletzt so eskaliert ist und wie es im Libanon rund um die geplanten Verhandlungen weitergehen kann, klären wir heute mit Nina Amin aus dem ARD-Studio Kairo. Und damit willkommen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Das ist unsere Folge für Dienstag, den 14. April. Redaktionsschluss war am Montag um 21 Uhr. Nina, herzlich willkommen zurück bei 11KM.
Dankeschön, schön, dass ich dabei sein kann.
Du sitzt im ARD-Studio in Kairo, bist aber regelmäßig im Libanon. Was kriegst du da gerade für Infos aus dem Land? Wie ist die Lage für die Menschen da?
Im Moment ist es für uns sehr schwierig, in den Süden zu kommen. Es ist einfach schlicht zu gefährlich. Wir sehen aber Bilder von komplett zerstörten Dörfern, können wir zwar nicht verifizieren, aber wir haben sehr viele Menschen auch vor Ort, mit denen wir gesprochen haben, die berichten, dass ihre Häuser zerstört sind. Brücken wurden zerstört, sodass die Menschen auch gar nicht zurückkehren können. Und was mir die Menschen erzählen, das ist eine sehr, sehr schwierige Lage im Moment. Besonders nach diesem schwarzen Mittwoch, wie die Menschen dort diesen Tag der massiven Bombardierung Israels in Beirut und in anderen Landesteilen letzte Woche nennen.
Bilder der Verwüstung mitten in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Gestern hatte das israelische Militär die größte Angriffswelle im Libanon seit Kriegsbeginn durchgeführt. Laut eigenen Angaben 100 Hezbollah-Ziele innerhalb von nur 10 Minuten angegriffen.
Das gab eine heftige Bombardierung im Süden von Beirut, wo ja viele Anhänger der Hisbollah-Miliz leben, aber was halt auch ein dicht besiedeltes Wohngebiet ist. Und hier gab es schon seit Anbeginn dieses Krieges die Aufforderung durch Israels Militär immer, dass die Menschen ihre Häuser verlassen sollen. Aber letzten Mittwoch gab es halt auch sehr viele unangekündigte Angriffe ohne Vorwarnung auf Wohngebäude und Geschäftsgebäude im Zentrum der Stadt. Da, wo sich die Menschen bislang sicher fühlten. Deswegen sind da immer noch Aufräumarbeiten, Suche nach Vermissten und es herrscht eine große Angst und Verunsicherung. Es gab auch jetzt am Wochenende mal aktuelle Zahlen des libanesischen Gesundheitsministeriums. Also mehr als 2000 Tote gibt es seit Beginn der erneuten Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel und mehr als 6500 Verwundete. Jetzt haben auch die Krankenhäuser im Libanon gerade Alarm geschlagen. Die sind komplett überlastet und sagen, es gibt kaum Arzneimittel, Blutkonserven gehen aus. Also die Lage ist da sehr, sehr dramatisch, auch wenn es darum geht, die verletzten Menschen zu versorgen.
Aktuell passiert ja wirklich wahnsinnig viel im Nahen Osten. Lass uns doch vielleicht mal die letzten Wochen mit Blick auf den Libanon wirklich auch aufdröseln. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Lage da jetzt so derartig dramatisch ist?
Also Israel und die Hisbollah oder auch der Libanon, die sind seit Jahrzehnten im Kriegszustand. Und jetzt in jüngerer Zeit, glaube ich, müssen wir mal auf zwei Ereignisse gucken. Also es gab ja den Angriffskrieg der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Die Massaker deren Kämpfer an Zivilisten und daraufhin folgten ja die massiven Bombardierungen auf den Gazastreifen. Und da ist die pro-iranische Hisbollah-Miliz sozusagen als Teil der sogenannten Achse des Widerstands in einen Solidaritätskrieg mit der Hamas gezogen. Also sie haben den Norden Israels beschossen. Viele 10.000 Menschen aus dem Norden Israels mussten daraufhin fliehen. Und Israel seinerseits beschoss den Süden des Libanons, zerstörte dort libanesische Dörfer, richtete dort Stellungen ein, die bis heute auch noch besetzt sind. Das ist zumindest auch der Vorwurf der Hisbollah und der libanesischen Regierung. Israel schwächte dann die militärische Stärke der Miliz, löschte fast die gesamte Hisbollah-Führungsebene aus, auch deren langjährigen Anführer Hassan Nasrallah.
Er war der Chef der Terrororganisation Hisbollah im Libanon und kämpfte für die Vernichtung Israels, Hassan Nasrallah. Heute hat die Miliz den Tod des 64-Jährigen bestätigt. Nasrallah starb gestern beim israelischen Angriff auf das Hisbollah-Hauptquartier in Beirut.
Und im November 24 wurde dann eine Waffenruhe ausgehandelt. Die war aber von Anfang an extrem brüchig. Ich war beispielsweise letzten Spätsommer im Süden des Libanons unterwegs mit den Blauhelmsoldaten. Das ist die UN-Friedenstruppe UNIFIL, die dort stationiert ist seit Jahrzehnten und dieses Grenzgebiet zwischen den beiden Ländern kontrolliert und für Sicherheit sorgen soll, es dokumentieren soll. Und sie haben auch uns erzählt, dass sie sehr viele Verstöße seitens der Hezbollah, aber auch besonders seitens Israels. Dort dokumentieren täglich, also Israel hat täglich noch dort den Süden bombardiert, auch als wir dort waren. Einen Tag später war genau dort eine Bombardierung, wo wir waren. Und am Wochenende jetzt hat UNIFIL auch gemeldet, dass Israels Militär weiterhin massiv ihre Mission dort vor Ort behindert. Sie sprechen von Straßenblockaden zu UNIFIL-Stellungen im Süden durch die israelischen Soldaten. Und wenn wir jetzt gucken auf den Krieg, der jetzt zwischen der Hezbollah und Israel Anfang März wieder so voll aufgeflammt ist, dann ist der Grund halt dieser Angriffskrieg der USA und Israel auf den Iran. Zunächst sah es so aus, als ob die Hezbollah-Miliz, die ja sozusagen pro-iranisch und der iranische Stellvertreter sind in der Region, die Fische stillhalten würde. Aber nach der Tötung des obersten geistlichen Führers des Iran, Ayatollah al-Khamenei, haben sie dann Israel im Norden wieder mit Raketen angegriffen, sozusagen als Rache für den Tod, wie sie es sagen.
Die libanesische Hezbollah-Miliz ist in den Krieg eingestiegen. Der enge Verbündete des Iran feuerte in der Nacht mehrere Raketensalven Richtung Nordisrael. Israel reagierte sofort mit massiven Luftschlägen im Libanon. Anwohner in der Hauptstadt Beirut berichten von massivem, lauten Bombardement.
Und seitdem ist halt der Krieg wieder voll aufgeflammt. Da kam halt dann auch sofort eigentlich die Antwort aus Israel. Und dann kam es in der Verkettung, dass Israels Armee sehr schnell, sehr massiv wieder den Süden des Landes angegriffen hat. Und eben aber auch Beirut, zunächst diese südlichen Vororte, wo die Hezbollah-Miliz sehr stark ist, wo auch sehr viele Menschen, aber auch Leben ein dicht besiedeltes Wohngebiet ist. Da haben sie sehr schnell gesagt, evakuiert diese Gebiete, Zivilisten sollen sie verlassen, haben die dann massiv bombardiert. Und jetzt am vergangenen Mittwoch, diesem schwarzen Mittwoch, war es halt so, dass sie halt auch andere Gebiete in Beirut im Zentrum, Wohngebäude, Geschäftsgebäude, wo sie nach eigenen Angaben Hezbollah-Funktionäre, Anhänger vermuteten, bombardiert haben ohne Vorwarnung. Und deswegen ist es halt auch so dramatisch gewesen mit so vielen Opfern, weil das halt einfach viele Menschen getroffen hat ohne Vorwarnung, die halt dachten, das wären Gebiete, die sozusagen sicher sind, wo man sicher ist vor Angriffen.
Wieso sind denn eigentlich Israels Angriffe so drastisch?
Ja, Israels Militär oder auch die Regierung hat mehrmals angekündigt, dass sie nach eigenen Angaben die Hezbollah jetzt ein für alle Mal auslöschen wollen. Also, dass sie militärisch keine Gefahr mehr für die Menschen in Nordisrael darstellen können durch Angriffe. Und im Libanon denken die Menschen allerdings, Israel will den Süden des Landes dauerhaft besetzen, wie sie es halt auch schon in der Vergangenheit gemacht hat. Das ist wirklich so, egal mit wem ich mich unterhalte im Libanon, ob es jetzt Hezbollah-Anhänger sind oder nicht, da sind sich offenbar alle einig, dass Israel sich den Süden ihres Landes einverleiben will. Und Beobachter gehen einfach davon aus, dass Israels Geheimdienst auch wirklich sehr, sehr gut informiert ist, wer sich wo von den Hezbollah-Funktionären aufhält. Machen es weiter zu ihrem Ziel halt auch, diese Funktionäre auszuschalten. Vergangene Woche beispielsweise wurde der persönliche Sekretär von dem neuen Hezbollah-Anführer Naim Qassem bei einem Angriff getötet, auch sein Sicherheitsmann. Dabei sind viele Zivilisten umgekommen und die Hezbollah nutzt jetzt auch andere Viertel. Bis jetzt sind sie halt sehr verortet gewesen in den südlichen Vororten von Beirut. Die gelten als sogenannte Hezbollah-Hochburgen. Aber sie nutzen jetzt halt andere Viertel auch, um sich zu verstecken, nehmen halt so quasi auch die Bevölkerung als Schutzschild. Und wie schon in Gaza, wenn wir jetzt mal den Vergleich machen wollen, nimmt Israels Militär halt auch keine Rücksicht auf Zivilisten bei der Verteidigung ihres Landes, ihrer Existenz, wie sie es nennen. Internationale Beobachter, Völkerrechtler und auch Menschenrechtsorganisationen, die werfen Israel deswegen auch Kriegsverbrechen vor.
Was sagt denn eigentlich Israel selbst dazu?
Ja, Israel vertritt halt die Position, dass sie so lange gegen die Hezbollah vorgehen wollen, beziehungsweise verhindern wollen, dass die Hezbollah je wieder in der Lage ist, Israel anzugreifen. Das ist deren offizielle Linie. Es gab jetzt auch am Wochenende wohl einen Truppenbesuch von Netanyahu im Südlibanon. Da wurde zumindest ein Video veröffentlicht, dass der israelische Regierungschef dort war und mit kugelsicherer Weste etc. von Soldaten umgeben. Und da hat er nochmal bekräftigt, dass es noch viel zu tun gäbe und dass man es tun werde. Also Israel sagt halt, sie wollen eine sogenannte Pufferzone dort einrichten, damit halt aus diesem Bereich keine Angriffe mehr auf Nordisrael abgefeuert werden können. Und die Menschen im Libanon und die Hezbollah oder auch die Regierung, die setzen das halt mit einer Besetzung gleich. Von daher sind die Positionen da sehr auseinanderliegend, wie man sich im Süden aufhält von Seiten Israel und der Hezbollah und der libanesischen Regierung. Fakt ist, dass die Hezbollah, aber auch die libanesische Regierung die Souveränität des Libanons für alle möglichen Friedensgespräche etc. voraussetzt. Und das heißt, dass Israels Militär sich zurückziehen muss aus dem Süden des Landes.
Bevor wir genauer auf die geplanten Friedensgespräche schauen, würde ich gern den Libanon selbst noch ein bisschen besser verstehen. Was ist der Libanon für ein Land? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also der Libanon ist eigentlich relativ klein. Also man kann relativ schnell durch den Libanon durchfahren, von oben nach unten. Es ist auch recht schmal. Libanon ist berühmt dafür, dass man beispielsweise in den Bergen Skifahren gehen kann und dann zum Aperitif sozusagen am Mittelmeer sitzen kann. Also es ist ein wunderschönes Land, klein, aber natürlich in Beirut, das ist die Hauptstadt, da leben sehr, sehr viele Menschen. Und wenn wir uns jetzt das auch vorstellen, wo die Kämpfe sind, dann ist das halt hauptsächlich so in der Vergangenheit gewesen, dass der Süden des Libanons natürlich immer im Fokus ist. Und dann haben wir noch den Norden des Landes und die Hauptstadt Beirut mit der ganzen Umgebung, mit den ganzen verschiedenen Vororten.
Wie würdest du die Gesellschaft im Libanon beschreiben? Ist die eher jung oder eher alt?
Die ist eher jung, wie fast alle Gesellschaften hier in der Region. Also zumindest im Vergleich, wenn man auch auf Deutschland guckt. Und die ist sehr vielfältig. Also es gibt halt im Libanon sehr viele verschiedene Menschen verschiedenster Religionen. Es gibt Christen, Schiiten, Sunniten, Drusen, um nur ein paar zu nennen. Und es gibt sehr viele verschiedene Ethnien. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Land. Und sehr mediterran geprägt, sehr aus sehr vielen verschiedenen Kulturen geprägt. Also von daher hat das schon eine ganz besondere Stellung auch hier in der Region.
Und wir sprechen jetzt auch die ganze Zeit schon über die Terrormiliz Hisbollah. Du hast schon gesagt, Israel und die Hisbollah bekriegen sich seit Jahrzehnten. Wer ist denn eigentlich die Hisbollah genau und welche Rolle spielt sie im Libanon im Moment? Die sind ja durchaus geschwächt nach den israelischen Angriffen der letzten Jahre.
Also Hisbollah heißt übersetzt die Partei Gottes. Jetzt, um auf den Ursprung etc. zurückzugehen, dafür bräuchte es eine eigene Podcast-Folge. Ich probiere das jetzt hier mal kurz zu umschreiben. Also in den 80er Jahren wurden sie halt offiziell gegründet als schiitische Widerstandsbewegung gegen Israel, gegen die Besetzung des Südlibanons.
Die Lage im Nahen Osten hat sich nach dem Einmarsch israelischer Soldaten im Südlibanon gefährlich zugespitzt. Etwa 100 Panzer und ebenso viele Kettenfahrzeuge rückten heute auf mehrere Städte in diesem Gebiet vor.
Anfang der 2000er Jahre waren sie da erfolgreich, diese zu beenden. Erstmals und seit Anfang der 90er Jahre ist die Hisbollah auch als politische Partei im libanesischen Parlament vertreten. Also die hatte einen rasanten Aufstieg, eben halt auch, weil sie diejenigen waren, die sich gegen diese Besetzung gewehrt haben, sind militärisch sehr hoch aufgerüstet gewesen bis vor kurzem, mit der Unterstützung aus dem Iran als Teil dieser sogenannten Achse des Widerstandes aufgebaut. Vor noch 2 Jahren sollen sie über 100.000 Kämpfer gehabt haben. Diese Attacke, manche erinnern sich vielleicht, es gab ja diese Pager-Attacke vor fast 2 Jahren. Israels Militär hat da zeitgleich wirklich Funkrufempfänger explodieren lassen, durch die Hisbollah miteinander kommuniziert hat, die deren Kämpfer am Körper trug. Da gab es sehr, sehr viele Tote, sehr viele Verletzte. Und daraufhin kam halt diese Bombardierung, wo halt die ganze Führungsriege getötet wurde und Waffen zerstört worden sind.
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der Hisbollah-Miliz im Libanon bombardiert. Mehrere heftige Explosionen erschütterten die Hauptstadt Beirut. Bilder aus sozialen Netzwerken zeigen hohe Rauchwolken in einem südlichen Vorort.
Also sie sind inzwischen sehr geschwächt, können aber immer noch angreifen.
Wie schätzt du das ein? Wie stark sind sie noch?
Also Beobachter sagen, dass sie definitiv geschwächt sind, weil Israels Militär hat natürlich sehr viele Stellungen bombardiert. Israels Militär sagt es auch selber, dass sie sehr viele Waffenarsenale etc. bombardiert haben, zerstört haben. Aber auch das ist für uns hier nicht zu verifizieren. Es ist aber so, dass die Hisbollah eine immer noch sehr, sehr wichtige Rolle im Libanon spielt. Also Experten beschreiben sie als eine Art Staat im Staat. Also ist politisch fest etabliert im Parlament, sodass niemand an ihnen vorbeikommt. Wichtig ist auch, die Hisbollah ist auch ein ganz großer Arbeitgeber in dem maroden und wirtschaftlich am Abgrund stehenden Libanon. Das Land hat ja große Probleme. Die Hisbollah betreibt eigene Krankenhäuser, ein eigenes Bankensystem, durch den Iran finanziert, gibt dadurch Kredite an Libanesen, an Bürger, die seit Jahrzehnten auch unter der Korruption in ihrem Land leiden und übernimmt halt auch viele soziale Funktionen, die der Staat Libanon einfach nicht leistet. Die Hisbollah hat viele Sitze im Parlament, ist Teil der libanesischen Regierung, also hat Einfluss auch auf die Gesetzgebung. Aber auch da jetzt gibt es sehr viele Spannungen. Es ist beispielsweise so, dass die von der Hisbollah gestellten Minister gerade nicht an der Kabinettssitzung teilnehmen. Aus Protest, wie Sie sagen, einer zu Israel-freundlichen Haltung der libanesischen Regierung. Die hat nämlich beschlossen, dass die Hisbollah entwaffnet werden soll. Das sollte eigentlich bis Ende 25 auch geschehen sein. So sieht zumindest auch ein US-Plan vor für den Libanon gemeinsam mit der Regierung. Aber Libanons Regierung ist viel zu schwach oder war bisher viel zu schwach, um diese Entwaffnung der Hisbollah durchzusetzen. Und die Hisbollah wirft der libanesischen Regierung auf der anderen Seite vor, sich auch dem Druck aus Israel und den USA zu beugen. Also sie lehnt das ab, die Entwaffnung. Sie sagt, solange Israel noch den Süden des Libanons besetzt hält, werden wir die Waffen nicht niederlegen. Also von daher ist es so ein bisschen unklar, wie diese Entwaffnung der Hisbollah durch Libanons Regierung geschehen soll.
Wenn die Hisbollah vom Iran ausgerüstet wurde, inwiefern hat denn der Iran Einfluss auf die Hisbollah, um ja auch als Druckmittel zu agieren?
Da gibt es sicher noch viel, was im Hintergrund läuft. Es ist jetzt aber so, wie wir das sehen, beziehungsweise wie auch internationale Beobachter oder Experten vor Ort das sehen, dass die Hisbollah jetzt schon auch von selbst wieder eingestiegen ist. Aber sicherlich hat der Iran noch Einfluss auf die Hisbollah. Aber das ist beispielsweise auch die große Kritik der libanesischen Regierung von dem libanesischen Ministerpräsidenten Salam oder auch dem Präsidenten Nayoun. Sie sagen, dass diese Unterstützung und der iranische Einfluss den Libanon in einen Krieg zieht, jetzt mit dem Beispiel Irankrieg, der überhaupt nicht ihrer ist. Und ich meine, der Libanon hat viele Kriege und Krisen hinter sich. Es gab jetzt auch erste gesetzliche Versuche oder Verordnungen. Die Regierung versucht, den iranischen Einfluss im Land zu beenden. Der ist aber, wie gesagt, über Jahrzehnte durch die Hisbollah gewachsen. Und es war bis jetzt auch noch nicht so wirkungsvoll.
Wie stehen denn die Menschen im Libanon eigentlich zur Hisbollah?
Unterschiedlich. Also unter den Schiiten, das ist ja eine schiitische Bewegung, haben sie viele Anhänger. Das ist ja auch eine sehr große Gruppe im Libanon, Religionsgruppe. Viele, mit denen ich gesprochen habe, auch in den südlichen Vororten, da wo die Hisbollah sehr stark ist, die sagen, die Hisbollah ist eigentlich der einzige Kümmerer, besonders für die Schiiten. Und auch der einzige, der das Land gegen Israel verteidigt. Ich habe es gerade schon einmal gesagt, es ist ein wichtiger Arbeitgeber. Es kommt aber auch viel Kritik, auch von christlichen Parteien oder auch sunnitischen, auch von den Drusen. Und viele, besonders auch in den christlichen Gegenden, sagen, die Hisbollah ist wirklich schuld an der Misere. Auch Teil des korrupten Systems im Libanon, was es ja seit Jahrzehnten gibt. Sie sind wütend auf diese pro-iranische Miliz, besonders nach dem jetzigen Krieg, nach dem verheerenden Zerstörung, Bombardierung in Beirut auch. Und es gibt aber auch viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, die Hisbollah sind nach wie vor die einzigen im Land, die einzige Partei, die einzige Stärke, die sich gegen die Besetzung im Süden des Landes durch Israel wehren. Also gespaltenes Meinungsbild. Aber steigende Wut einfach, dass die Hisbollah das Land, das probiert wieder auf die Füße zu kommen, einfach das immer wieder zerstört.
Und trotzdem hat es die Hisbollah ja in den letzten Jahrzehnten geschafft, Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Jetzt mal unabhängig davon, dass sie auch als Arbeitgeber agiert. Wie hat sie das geschafft? Also wie motiviert sie auch die Kämpfer für sich zu kämpfen? Ist das was Religiöses?
Das ist was sehr Praktisches vor allen Dingen auch. Also die Hisbollah, die hat ja ein eigenes Bankensystem durch den Iran finanziert. Also das ist halt auch die, die dann teilweise der Bevölkerung hilft, Kredite zu bekommen für Menschen, die halt auch aus sehr einkommensschwachen Verhältnissen kommen, die sonst überhaupt gar keine Unterstützung haben. Also natürlich ist im Libanon und auch in der Vergangenheit und auch bei Bürgerkriegen ist Religion immer auch ein wichtiger Faktor. Aber man kann das nicht einfach auf schiitisch, sunnitisch oder christlich irgendwie runterbrechen. Das ist sehr, sehr, sehr kompliziert und vielfältig. Fakt ist, dass die Hisbollah einfach auch eine Lücke gefüllt hat, die der libanesische Staat nie so ausgefüllt hat und nie einnehmen konnte, auch gegenüber seiner Bevölkerung und der Verantwortung der Bevölkerung gegenüber.
Damals mit 100.000 Kämpfern, das ist ja dann schon auch einfach eine wahnsinnige Macht, die da entstanden ist.
Klar, und vor allen Dingen dagegen dann halt die libanesische Armee, die unterfinanziert ist, schwach ist. Also da ist natürlich auch ein extremes Ungleichgewicht entstanden. Und das wird interessant zu sehen, wie die das jetzt auflösen wollen. Klar, 100.000 Kämpfer gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Die wurden viele getötet. Aber trotzdem, wie jetzt auch die libanesische Regierung, wie sie angekündigt haben, die Hisbollah entwaffnen wollen, ja, muss man abwarten.
Israel und die libanesische Regierung wollen ja von diesem Dienstag an miteinander verhandeln. Es soll um die Entwaffnung der Hisbollah gehen und um die Aufnahme friedlicher Beziehungen. Wie zuversichtlich ist man im Libanon, dass diese Verhandlungen erfolgreich verlaufen?
Also ich würde sagen, dass die Ankündigungen von Netanyahu jetzt nicht für so wahnsinnig große Hoffnung gesorgt haben. Mhm. Man kann es aber natürlich schon als historisch auch bezeichnen, wenn Israel und Libanon am Dienstag in Washington ja zunächst auf Botschafterebene erstmals seit Jahrzehnten wieder miteinander reden wollen. Klar, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass der amerikanische Präsident Trump auf den israelischen Präsidenten Netanyahu Druck ausgeübt hat. Die Hisbollah-Anhänger haben in Beirut jetzt auch in den letzten Tagen gegen diese Verhandlungen demonstriert, weil viele sagen, ja, erstmal brauchen wir Waffenruhe und Israel muss sich aus dem Süden zurückziehen. Mhm. Und dann kann man reden. Diese Meinung vertreten viele im Libanon, mit denen ich auch gesprochen habe, weil Libanon und Israel sind seit Jahrzehnten im Kriegszustand. Es gibt keine diplomatischen Beziehungen. Ich war in offiziellen Behördenverwaltungen, da hängen dann Karten vom Libanon. Da ist Israel als Nachbarland gar nicht eingezeichnet, sondern dann steht halt einfach im Süden vom Libanon steht dann Palästina. Ach, ja? Also von daher, man kann es als historisch bezeichnen, aber wie gesagt, die Hoffnung, dass da jetzt wirklich etwas schnell besser wird, ich glaube, die ist bei der Bevölkerung sehr gering. Mhm. Aber natürlich ist erstmal aufatmen, besonders, dass es jetzt in der Hauptstadt Beirut in den letzten Tagen deutlich ruhiger geworden ist nach diesem schwarzen Mittwoch, wie er in Beirut genannt wird.
Aber deiner Einschätzung nach, welche Szenarien gibt es denn überhaupt aktuell, wie es im Libanon weitergehen kann?
Es gibt mehrere Szenarien, würde ich denken. Also einmal das Szenario Israel und auch die Hisbollah-Miliz, die rücken von ihren Maximalforderungen nicht ab. Israel will nicht aus dem Süden abziehen, bis die Menschen im Norden sozusagen keine Gefahr mehr von der Hisbollah zu erwarten haben. Für die Hisbollah ist das aber nicht verhandelbar. Der Krieg geht weiter. Wir wissen ja auch, dass Netanyahu den Menschen in Israel, besonders denen im Norden, versprochen hat, dass es keine Bedrohung mehr aus dem Süden des Libanons geben wird durch die Hisbollah. Zweites Szenario ist natürlich auch, dass die Player hinter diesen Parteien weiter Druck ausüben. Das ist einmal Trump, USA auf Israel oder auch der Iran auf die Hisbollah. Dann ist das Schicksal des Libanons, wie jetzt schon in der Vergangenheit, sehr, sehr eng natürlich auch mit dem weiteren Verlauf dieser Waffenruhe, dieser Gespräche zwischen Iran und USA abhängig. Da gab es ja jetzt am Wochenende keinen Durchbruch in Pakistan.
Mehr als 20 Stunden haben Iran und USA in Islamabad über ein Ende des Krieges verhandelt. Eine Einigung gab es aber nicht. Die iranische Seite spricht von teilweise überzogenen und unzulässigen Forderungen der Amerikaner. Von den USA hieß es, Iran stelle sich bei der Frage nach Atomwaffen quer.
Also da droht Libanon weiterhin Spielball auch verschiedener Parteien und Kräfte zu bleiben. Drittes Szenario, Israel und die Regierung vom Libanon verhandeln irgendwie ohne die Hisbollah, finden einen Weg, um die Hisbollah zu entwaffnen, sicherlich gegen den Willen der Miliz. Sehe ich fast als das Unwahrscheinlichste, ehrlich gesagt. Denn das könnte den Libanon auch im schlimmsten Fall in einen neuen Bürgerkrieg stürzen. Denn dann würde es wirklich auch um die Existenz der pro-iranischen Miliz gehen.
Das sind wirklich sehr düstere Szenarien. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, der hat ja Mitte März angekündigt, man werde im Libanon so vorgehen wie in Gaza. Da wurden ja die Städte einfach wirklich dem Erdboden gleichgemacht. Wie schätzt du das ein? Wird der Libanon ein zweites Gaza?
Also das hoffe ich nicht, aber der Verteidigungsminister Katz hat das auch auf den Süden, halt zur Grenze nach Israel bezogen. Wie gesagt, diese Friedenstruppe UNIFIL dokumentiert täglich Verstöße seitens Israels Militär und von daher ist im Moment da eine große Sorge, dass diese Ankündigung damit ernst gemacht wird von Seiten Israels. Und Israels Regierung sagt ja auch, die Menschen können nicht in ihre Dörfer zurück. Und es sind ja sehr, sehr viele Menschen. Es sind ja über 1,2 Millionen Menschen jetzt seit den neuesten Angriffen auf der Flucht, mussten aus ihren Dörfern raus. Im Süden leben circa 20% der Einwohner des Libanons. Das ist ein super schönes Stück Land, sehr mediterran. Als ich da letztens war, war ich auch sehr erstaunt, so wahnsinnig viele Olivenbaumplantagen. Das hat mich an Italien oder Griechenland erinnert. Und da kann man wirklich auch nur hoffen, dass die Weltöffentlichkeit das nicht zulässt, dass das alles dem Erdboden gleichgemacht wird durch Israels Armee und da auch was sagt gegen Dinge, die offensichtlich, wie Experten sagen, Kriegsverbrechen auch darstellen. Andererseits scheint es auch so, dass Israel das Land teilweise unbrauchbar machen will. Im Februar gab es beispielsweise im Süden des Landes auch, da hat Israel offenbar im hohen Maße hochkonzentriertes Glyphosat über die Felder gesprüht. Das ist ein Pflanzengift, das ja auch nach der Weltgesundheitsorganisation WHO als wahrscheinlich krebserregend bezeichnet wird, tötet Pflanzen. Auch da haben die UNIFIL sich vor Ort schon sehr besorgt geäußert, auch wenn Israel ihnen gegenüber immer von einer ungiftigen Substanz sprach, die da mit Flugzeugen versprüht wurde. Aber wir haben gesprochen mit dem libanesischen Landwirtschaftsminister, der sagt, man habe daraufhin auch Boden- und Wasserproben genommen. Die Konzentration war sehr hoch. Die Gefahr ist sehr groß. Angriff auf die Natur und die Bevölkerung im Südlibanon. Also Da gibt es auch Experten, die sagen, naja, das kann sein, wie Israel sagt, zum Schutz, dass sich da kein Hezbollah versteckt, aber halt natürlich auch, dass verhindert werden soll, dass die Zivilbevölkerung überhaupt zurückkehren kann und ihre Felder bestellen kann. Ich hoffe sehr, dass das nicht wahr wird und vor allen Dingen denke ich, dass da auch wirklich die Weltöffentlichkeit hingucken muss, dass das nicht passiert.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei FKM mit uns einen Blick in den Libanon zu werfen.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Nina Amin und ihre KollegInnen aus dem ARD-Studio Kairo halten euch auf dem Laufenden, wie es im Libanon und in der gesamten Region weitergeht. Auf tagesschau.de findet ihr immer die aktuellsten Entwicklungen. Morgen geht es bei FKM um lückenhafte Ermittlungen und fehlende Statistik. Nach den rechtsextremen NSU-Morden wollte die Politik entschiedener gegen Hasskriminalität vorgehen. Daraus ist aber bisher nicht viel geworden. Warum? Das klären wir morgen. Autoren der heutigen Folge sind Julius Bretzel und Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Emilian Grimm, Jonas Teichmann, Theo Weiß und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, wir hören uns bald wieder. Ciao. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Am 26. April 1986 explodiert ein Reaktor im Atomkraftwerk Tschernobyl. Das liegt in der heutigen Ukraine. Es ist der größte Reaktorunfall aller Zeiten und eine der größten Umweltkatastrophen überhaupt. 40 Jahre ist das jetzt her. In dem fünfteiligen Doku-Podcast Tschernobyl, die Katastrophe und wir, geht es um die Geschichte des Super-GAUs und die gesellschaftlichen Folgen in Ost und West. Im Zentrum stehen dabei die Erinnerungen und Erlebnisse von Anatoli. Als junger Mann war er als sogenannter Liquidator im Einsatz. Mitten im zerstörten und hochverstrahlten Reaktorblock versuchte er damals, die Katastrophe einzudämmen. Die Podcast-Serie Tschernobyl, die Katastrophe und wir, findet ihr ab sofort in ARD Sounds.